Herr Faber, das Museum Wiesbaden feiert sein 200. Bestehen. Das ist ein Grund für einen Rückblick auf den 1. April 1825, an dem das Museum im Erbprinzenpalais eröffnet wurde. Können Sie uns etwas über diesen Tag erzählen? Die Situation war ja wohl nicht unentspannt, denn das Gebäude war zuvor schon besetzt. Was war da los?
Ja, ich kann, insoweit es berichtet wird, dass dieser Tag sehr chaotisch verlaufen ist, weil man nicht so das Interesse daran hatte, dass eben diese Sammlungen, die damals in dem Erbprinzenpalais untergebracht waren, dass die plötzlich der Öffentlichkeit gezeigt worden sind. Der Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, dessen Gründungsmitglieder bereits ja schon sehr lange gesammelt hatten und deren Sammlung eben der Mittelpunkt zunächst einmal der Ausstellung, die im Erbprinzenpalais der Öffentlichkeit gezeigt worden ist, darstellte, der hatte eben schon im Jahre 1822 zum ersten Mal seine Sammlungen untergebracht in dem Erdgeschoss des Erbprinzenpalais. Wichtig war für die damals Verantwortlichen aus dem Hause Nassau die Landesbibliothek. Die anderen Sachen, die damals zusammengetragen waren, schon, die damals schon dem Verein zur Verfügung gestellt waren, bedeuteten dem Leiter der Bibliothek eigentlich gar nichts. Er hat sogar gesagt, er wollte da gar nichts mit drin haben. Das war ein Herr Koch gewesen, der sich mehr für die Bibliothek interessiert hat und weniger für das, was gesammelt worden ist. Das war für ihn alles Dreck und all das Zeug. Und insbesondere die mittelalterlichen Figuren, die heiligen Figuren, die damals schon zusammengetragen worden sind, nach der Säkularisation, die wollte er überhaupt gar nicht berücksichtigt wissen, sondern für ihn galten in erster Linie die Bibliothek und die Archivalien.
Brigitte, wir kommen zurück zum 1. April 1825 zu den Gemälden. Du hast gerade eben gesagt, dass Gerning eine große Gemäldesammlung hatte. Was waren das denn für Werke? Wie muss man sich das denn vorstellen? Was konnte man denn da sehen?
Das waren natürlich in erster Linie, ich würde mal sagen, so, man nennt das Genremalerei. Also das waren sicherlich historische Sujets. Das waren vielleicht italienische Landschaften und dann eben auch Kupferstiche von bedeutenden Künstlern. Man hat ja versucht, möglichst flächendeckend die Dinge, die damals en vogue waren, abzudecken durch eine Sammlung. Das weiß man auch von Goethe selber, der sich an Gerning gewandt hat wegen italienischer Künstler und gefragt hat, ja, wie kann ich denn Kupferstiche erwerben und was würden Sie mir da empfehlen, an wen soll ich mich wenden? Mantegna zum Beispiel. Und solche Dinge werden in dieser Sammlung gewesen sein. Die ist ja nun der Grundstock der Sammlung, die sich heute noch im Museum befindet.
Und was ist das besonders Interessante jetzt, was ihr zeigen möchtet zum Thema Maria Sibylla Merian, also auch der Arbeitsprozess oder was sie gesammelt hat? Was kann man da sehen insgesamt?
Im Grunde genommen ist es, also man kann ganz verschiedene Dinge sehen. Wir zeigen ja Originale von Merians Sammlung, wir zeigen ihr Buch und damit auch ihre Kupferstiche. Und sie hatte sich zu Lebzeiten vorgenommen, so ein Werk auch nochmal für die mitteleuropäischen Schmetterlinge zu machen. Dazu ist es aber nie gekommen. Und mit diesen kleinen Dioramen haben wir versucht, das Ganze mit unseren Methoden so zu machen, wie Merian es dargestellt hat. Also man lernt viel über die Ökologie der Schmetterlinge. Was fressen sie? Wie sehen sie als Raupen aus, als Eier, als Kokon, als fertiger Falter? Und tatsächlich auch, wie auch Merian es schon erkannt hat, welche Parasiten können diese Schmetterlinge denn befallen in ihrem Leben? Und das sind Dinge, die man da lernen kann.
Zum Thema Wandel. Das scheint ja auch programmatisch zu sein. Den Wandel heutzutage wahrzunehmen, das ist das Gebot der Stunde.
Wir versuchen das natürlich wie in allen unseren Dauerausstellungsbereichen dadurch zu erreichen, dass man die Faszination erkennt, den Mehrwert, den es hat, sich mit Dingen zu beschäftigen und nicht so sehr auf dem Verlust und der Tragik, darauf ziehen wir nicht so sehr ab. Und trotzdem ist da natürlich eine Botschaft dahinter. Dieser Wandel auf verschiedenen Ebenen findet statt, ist auch zum Teil ein natürlicher Prozess. Und natürlich haben sich in den letzten Jahren durch die Einwirkungen des Menschen da auch Dinge sehr verändert, die wir jetzt da auch mit zeigen können. Und dafür ein gewisses Bewusstsein zu schaffen und eben die Faszination für die Natur zu wecken, das ist ja mit der ganzen Ausstellung unser Anliegen.